Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo, Hallöchen, ihr schönen Menschen da draußen in der Welt. Ich grüße euch hier aus Fechners Universum. Ich heiße Sven und ja, nach langer, langer Zeit mal wieder eine Folge von Eka Shushin hier in meinem Podcast im Herzen der Menschen Freude bereiten. Ich freue mich sehr. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so lange jetzt gar keine Podcast-Beiträge gemacht habe. Gestern hat mich jemand angesprochen, du, dein letzter Beitrag war ja vom Mai und so, was ist denn los? Herbert Grönemeyer, was ist los, das ist los, das ist really los, es ist eine Menge los, bei mir zumindest gerade. Ich habe so viele schöne neue Herausforderungen und Angebote gerade beruflich und räumlich und auf allen verschiedenen Ebenen habe ich das Gefühl, dass ich so mich erweitere und mich entfalte und expandiere, dass ich schlicht nicht die Ruhe und die Muße hatte, Interviews zu machen, beziehungsweise auch hier Eka Shushin zu bestücken. Aber ich habe mir ja selber gesagt und auch euch versprochen, dass ich keine Folgen mache, wo ich nur Blabla mache, nur um eine Folge zu machen, aber letztendlich uninspiriert bin. Und deswegen jetzt erst wieder. Aber umso schöner ist es, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich möchte heute über eine ganz, ganz großartige Seele sprechen, die leider diesen Planeten verlassen hat oder kurzzeitig verlassen hat. Das kommt immer auf die Religion an oder auf die Glaubensrichtung, der du angehörst. Also ich glaube, dass wir ja immer wieder auch inkarnieren, nicht nur auf diesem Planeten, sondern auch in anderen Sphären. Aber das ist natürlich eine reine Glaubensspekulation und das kann ich wissenschaftlich nicht beweisen. Aber heute soll es um eine Person gehen, um eine Persönlichkeit, die mich und viele, viele, viele Millionen Menschen auf diesem Planeten wirklich nachhaltig immer wieder beeindruckt und berührt hat und inspiriert hat. Und ich möchte gerne so etwas wie einen Nachruf und eine Danksagung dieser Person hier mit machen, weil ja, das hat mich schon sehr getroffen, beziehungsweise hat mich sehr berührt, als ich dann von ihrem Tod erfahren habe. Es geht um, wir kennen sie alle, mit ihrem Künstlernamen Tina Turner. Ihr wirklicher Name oder ihr Privatname ist Anna May Bullock gewesen. Und ich habe ja immer mal wieder auch von ihr gesprochen und nach dem Tod habe ich kurz auch bei Instagram so einen kurz Lass das mal sacken gemacht und habe darüber gesprochen, wie sehr sie mich inspiriert hat, und das möchte ich heute ein bisschen konkretisieren und ein bisschen ja, in die Tiefe mit euch vordringen, was eben die spirituelle Seite von Tina Turner betrifft, die vielleicht dem einen oder der anderen noch gar nicht so präsent und bekannt ist. Tina Turner, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film mal gesehen habt, der Ende der 80er Jahre entstanden ist, über ihr Leben. Sie hatte mal ein Buch geschrieben, Mitte der 80er, über ihr Leben bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu ihrem Riesen-Comeback. Ja, sie hatte ja in den 80ern, war sie ja mit Anfang, Mitte 40, plötzlich ein Phänomen und überall sozusagen zu finden und präsent, hatte einen Hit nach dem anderen. Das war so meine erste Begegnung mit Tina Turner. Da war ich Teenager. Ich glaube, Private Dancer oder What's Love Got to Do With It kam raus 83 oder 84, und da war ich gerade mal 13, 14 und habe so angefangen, bewusst Musik zu hören, Popmusik, Rockmusik, und das hat mich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt, was diese Frau da, wie die aufgetreten ist, was die für ein Charisma hatte, für eine Ausstrahlung. Aber für mich war sie damals zu diesem Zeitpunkt wirklich ein Weltstar. Ja, also, und so hat man sie auch wahrgenommen. Die Menschen, die ihre spirituelle Grundlage gar nicht kannten. Also sie war da wirklich in einer Reihe mit den Stones, mit Michael Jackson, mit Prince. Also das war so die Ebene, das muss man sich mal reinziehen. Das waren wirklich mega, 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 mega Stars. Das waren Pop-Götter und Göttinnen. Und sie war plötzlich da und ich hatte das gar nicht realisiert, dass sie ja schon in den 60ern mit Ike Turner, mit ihrem ersten Ehemann, schon eine Riesenkarriere hatte. Ne? Hat tolle Duette gesungen, sieht man aber YouTube, ne, mit Cher, mit tollen Leuten und hatte da schon eine Riesenkarriere gemacht. Und ja, in ihrem Buch hat sie quasi damals, das war nicht ein Skandal, aber das war bis zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger auch ein No-Go, dass sie sozusagen, nachdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte und nichts übrig hatte außer ihrem Künstlernamen. Ja, sie hatte bei der Trennung auf alles verzichtet. Geld, Häuser, Immobilien, Autos, Equipment, um sich von diesem Mann, der sie übelst behandelt hat, brutal verprügelt hat, psychisch misshandelt hat und klein gehalten hat und quasi sozusagen kontrolliert hat, auch psychisch freigemacht, hat aber gesagt bei der Gerichtsverhandlung, bei der Scheidungsverhandlung, dass sie auf alles verzichtet, bis auf ihren Namen. Dafür hätte sie viel zu hart gearbeitet und ihren Künstlernamen, den ließe sie sich nicht nehmen. Ja, da hat Ike Turner auch noch versucht, gegen vorzugehen, weil es ja sein Geburtsname ist, Turner. Aber die Richter, ich glaube, es war sogar eine Richterin damals, hatte dann gesagt, okay, wenn sie das wirklich wollen, dann ist das jetzt Deal und die Ehe ist geschieden. Und sie können ihren Künstlernamen behalten und damit weiter auftreten. Ja, sie hatte keinerlei Rechte an der Musik, bis auf die Songs, die sie nicht mit Ike Turner produziert hat. Ne, also mit Phil Spector zum Beispiel hat sie diesen Song gemacht, When I Was Younger, So Much Younger Than Today. Nee, warte mal, wie hieß der denn? Scheiße, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ist ja auch wurscht. When I Was... Ich weiß es gerade nicht, wie der heißt. Kacke. Ja, so bin ich vorbereitet heute. Ist aber auch Wurst. Es gab zwei, drei Songs, die sie weiter sozusagen benutzen durfte, weil die nicht... Proud Mary zum Beispiel, auch von Clarence Clearwater Revival, durfte sie weitersingen, weil Ike Turner da nicht die Rechte hatte, die Urheberrechte. So, weshalb ich Tina Turner so toll finde und weshalb ich da heute nochmal drüber sprechen wollte mit euch und euch ein bisschen aus ihrer Perspektive, aus ihrem Leben erzählen wollte und was sie für mich bedeutet, ist, kommen eigentlich erst viel später. Also ich fand Tina Turner immer toll, aber eben, sie war eine von mehreren Popstars, Rockstars, die mich seit meiner Jugend begleiten. Ne? Und als ich dann älter wurde und dann in Celle mein erstes Engagement als Schauspieler hatte und dort eigentlich eine Situation hatte, wo ich äußerlich alles erreicht hatte, was ich erreichen wollte, nämlich ich habe es geschafft, ne, mein Abitur zu machen, trotz der Situation, die ich zu Hause hatte, wo ich einfach, ich will da nicht ins Detail gehen, habe ich an anderen Stellen schon gemacht. Also ich war hochgradig depressiv, war ja in weiten Teilen auch selbstmordgefährdet, weil ich halt einfach als Kind, als Jugendlicher in einer Familie aufgewachsen bin, die mit mir nicht umgehen konnte. Und habe dort auch Gewalt erlebt, habe dort auch psychischen Missbrauch erlebt, Unterdrückung erlebt und wirklich Ausgrenzung und so. Und damit hatte ich natürlich, als ich dann endlich frei war und sozusagen auf eigenen Füßen stand, als ich nach Braunschweig kam, Zivildienst gemacht habe, Kunst studiert habe und dann endlich einen Schauspielschulplatz bekommen habe in Mainz, das irgendwie überlebt und hatte das viele Sachen auch einfach verdrängt. Also viele traumatische Situationen und Erlebnisse verdrängt. Und kam dann in Celle an, Für viele Schauspieler, Jungschauspieler ist das Anfängerengagement das so, ja, sehr wichtig. Und kam dort an und obwohl ich auch dort einige Schwierigkeiten hatte, war ich doch stolz und auch glücklich, dass ich dort dieses Engagement hatte. Aber ja, die Geister meiner Vergangenheit kamen immer wieder hoch und hatte auch versucht, dort mir therapeutische Hilfe zu holen und war psychisch sehr, sehr labil. Ja, in der Schauspielschulzeit habe ich auch angefangen, Gras zu rauchen und Alkohol zu trinken und merkte aber, dass mir das überhaupt nicht gut tat. Und hatte aber irgendwie immer das Gefühl, ich müsste mich betäuben, damit ich die Wunden aus meiner Vergangenheit, ne, dass ich die gar nicht erst hochkommen lasse und spüre und ich konnte damit nicht umgehen. Glücklicherweise, relativ zu Anfang dieser Zeit dort in Celle, hat eine Kollegin bei mir übernachtet, die dort einen Gastvertrag hatte und die hat mir das Lotus Sutra gezeigt, die Praxis des Lotus Sutras, das Chanten von Nam-myoho Renge-kyo, worum es ja auch hier in dieser Rubrik Eka-Shushin in diesem Podcast immer wieder geht und wo ich ja auch viel erzähle und wo es mir wichtig ist, dass ich diese Praxis dem einen oder der anderen nahe bringen kann, aber wirklich befreit von diesem ganzen spirituellen Pipapo und diesem Dogma, der oft mit Religion, mit Spiritualität und vor allen Dingen auch mit buddhistischer Praxis verbunden ist. Ne? Da kursieren so viel Blödsinn und so viel Quatsch und so viel Falschheiten auch, was wirklich die Philosophie des Buddhismus betrifft, dass ich ja hier versuche, immer mal so ein bisschen das zu grundieren und euch zu zeigen, dass die buddhistische Philosophie eine wirklich gute Grundlage ist, um ein glückliches Leben führen zu können. So, und als ich zum ersten Mal eben das gehört habe, nämlich bei mir in der Wohnung, als Katrin bei mir übernachtet hatte, ne, wir hatten vergessen, ihren Zimmer zu buchen im Hotel, weil sie nur einen Gastauftritt hatte hier in Celle. Und dann habe ich gesagt, naja, sie kann bei mir im Arbeitszimmer schlafen. Ich hatte eine relativ schöne Wohnung, große Wohnung. Das war damals in Celle nicht so teuer. Und dann hat sie morgens gechantet und hat Nam-myoho Renge-kyo gechantet und das Lotus Sutra rezitiert. Ne, das 2. und 16. Kapitel. Und ich habe mich sehr drüber lustig gemacht. Das habe ich an anderen Stellen auch immer mal wieder erzählt. Und sie, Katrin, hat aber vielen, vielen Dank für den Rest meines Lebens und alle weiteren Existenzen, hat sich ein paar Stunden Zeit genommen und hat mir die buddhistische Praxis erklärt und mir auch gezeigt, wie das Chanten geht. Hat mir sogar ein Büchlein dagelassen mit dem Gongyo, mit dem traditionellen Rezitationsteil des Lotus Sutras, Teile aus dem 2. und 16. Kapitel, die sozusagen die essentiellen Stellen des Lotus Sutras darstellen. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann sagte sie, naja, dann probier das doch 3 Monate mal aus, aber mach das in der Zeit wirklich und hinterher kannst du ja entscheiden, ob das was für dich ist. Ja, da hatte sie mich natürlich als Skorpion, ne? Nämlich so Wettbewerbssituation finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und ich wollte ihr eigentlich beweisen, dass das nicht funktioniert. Aber ich war auch auf einer ganz tiefen Ebene meiner Seele auf der Suche nach etwas, was mir hilft, aus meinem tiefen Tal der Dunkelheit und Traurigkeit und Depressionen rauszukommen. Ja, und dann sehe ich mich heute noch, wie ich da anfing, wirklich so rudimentär ganz alleine für mich zu chanten. Katrin sagte, morgens 20 Minuten, abends 20 Minuten und das Gongyo zu üben. Und ich war wirklich so wie so ein Berserker. Ich habe das eingesogen und habe mich dann nicht abbringen lassen, obwohl ich am Anfang wirklich dachte, ich könnte das niemals und schon erst recht nicht in der Schnelligkeit, wie Katrin mir das vorgemacht hatte. So, aber ich habe es geübt und nach ein paar Wochen konnte ich das ganz gut. Das Problem war bloß in meinem Leben, dass es innerhalb von Wochen sich zugespitzt hat, weil ich habe in einer Produktion, in einer Uraufführung mitgearbeitet, die hieß Seife, einem Musical, wo ich interessanterweise einen jungen Typen gespielt habe, damals mit Mitte 20, der rappt und eigentlich von der gesamten Welt und von allen seinen Mitmenschen genervt ist. So. Und diese Produktion hat mich an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil der Regisseur, so sweet er war, das konnte ich damals aber in meiner Verkrampfung und so gar nicht wahrnehmen, der hatte nämlich die Musik geschrieben, die Regie gemacht und auch noch die musikalische Koordination übernommen. Und das war, der hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich bin so wütend und ärgerlich geworden und der Zustand des Ärgers kam immer wieder hoch. Und einen Tag vor der Premiere, ich hole gerade ein bisschen aus, ne? Also es geht eigentlich um Tina Turner, da komme ich auch gleich wieder zurück. Einen Tag vor der Premiere bekam ich so eine Kehlkopfentzündung oder 2-3 Tage vorher, dass ich einfach Schiss hatte, dass meine Stimme im Arsch ist und irreparabel kaputt ist, wenn ich jetzt weitermache, ne? Und dann habe ich Katrin angerufen und sie sagte, okay, jetzt unbedingt weiter chanten. Wenn du jetzt weitermachst, jeden Morgen das Lotus-Sutra zu praktizieren, wirst du eine Riesenerfahrung machen und wirst wissen, welche Kraft in dieser Praxis steckt. Das habe ich dann gemacht und dann sagte sie auch, chante tonlos, chante quasi innerlich und mach es aber unbedingt weiter. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und was soll ich sagen, wir haben die Premiere gespielt, die Leute, die im Theater arbeiten, wissen, dass Schauspieler, Schauspielerinnen manchmal auf die Bühne gehen, obwohl sie eigentlich schon halb tot sind. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Mein Arzt hat mir abgeraten, das zu tun, aber ich habe die Premiere gespielt. Aber danach, am nächsten Tag oder bin ich dann zum Arzt gegangen und er hat gesagt, sie müssen unbedingt die Klappe halten für die nächsten 3-4 Wochen. Sie dürfen kein Wort mehr reden, sonst machen sie sich ihre Stimme kaputt, sonst kriegen sie Knötchen auf den Stimmbändern und dann können sie ihren Job an den Nagel hängen. So, krass war, ich wurde innerhalb eines Tages umbesetzt. Ja, ein Kollege hat die Rolle übernommen, der hat dann abends eben mit Textbuch gespielt, es wurde eine kurze Ansage gemacht, Sven Fechner ist krank. Und ich saß zu Hause, durfte kein Wort sprechen und die Premiere war kurz vor Weihnachten, das war damals klassisch so, dass eben um Weihnachten, Neujahr ein Musical gespielt wurde in Celle und ich saß dort hochgradig frustriert, deprimiert und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Praxis auch nicht funktioniert, ne? Weil sonst würde ich ja jetzt nicht in dieser Situation sein, 6 Wochen nachdem ich angefangen habe zu praktizieren, sonst müsste mein Leben ja jetzt eigentlich strahlen. Aber Katrin hat mir wirklich immer wieder ganz basale Prinzipien dieser Praxis erklärt. Sie meinte, wenn man anfängt zu chanten, ist es wie in einem Glas Wasser, wenn sich der Dreck sozusagen, ne, der dort im Wasser enthalten ist, ganz lange unten abgesetzt hat, dann ist das Wasser oben klar. Aber wenn man anfängt zu praktizieren, ist das wie, man würde so einen Filter in dieses Glas Wasser reinhalten und anfangen zu rühren und dadurch den ganzen Dreck von unten, den Schlamm aufwühlen. Und der Filter würde sozusagen, das Chanten ist der Filter, der Stück für Stück diesen Dreck, diese karmischen Schmutz, der im Unterbewusstsein existiert, der ist ja nur verdrängt, ne? Dass der gereinigt wird. Und sie hat fast täglich mit mir kommuniziert, weil sie hat nicht in Celle gelebt, sondern in Oldenburg damals und hat mich ermutigt, weiterzumachen. Und ich weiß noch, Weihnachten kam, ich war zu Hause, wollte auch nicht zur Familie, mit denen ich sowieso keine gute Beziehung hatte. Vielleicht hatte ich zu der Zeit auch No Contact mit meiner Mutter, mit meinem Vater hatte ich sowieso nichts zu tun. Und ich weiß noch, irgendwann, ich glaube am ersten Weihnachtstag abends, lief dann dieser Film. Und ich hatte keine Ahnung davon bis zu diesem Zeitpunkt, dass Tina Turner als dieser Film entstand, nämlich ein paar Jahre vorher, schon locker 15 Jahre Nam-myoho Renge-kyo gechantet hatte. Und plötzlich gucke ich diesen Film und finde ihn ganz toll. Also Angela Bassett hat da die Hauptrolle gespielt und Lawrence Fishburne hat Ike Turner gespielt. Krasser Film. Ich war wirklich geschockt und bin da hängen geblieben, weil es einfach auch wahnsinnig gut gespielt war. Die waren beide für einen Oscar nominiert. Und irgendwann in dem Film, das ist ja ihre Lebensgeschichte, bis Mitte der 80er, war Tina Turner an so einem Tiefpunkt, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat mit Tabletten. Und den hat sie überlebt, weil sie rechtzeitig gefunden wurde, wurde ins Krankenhaus gebracht, Magen ausgepumpt. Und dann kommt eine Freundin ins Krankenhaus und sagt ihr, wenn es dir wieder besser geht, komm mich doch mal besuchen. Ich bin für dich da. Egal, was passiert. Eine Ex-Kollegin, eine Ex-Sängerin, Background-Sängerin, die Ike Turner rausgeschmissen hatte. So, und dann sieht man, wie Tina Turner diese Frau besucht und die gerade chantet, das Abendgongyo macht. Und dann zeigt sie ihr diese Praxis und dann fängt sie an zu chanten wie eine Irre. Und da saß ich wirklich davor und dachte, oh, was geht denn jetzt hier gerade ab? Und ab dem Moment war Tina Turner für mich ein riesengroßes Vorbild, was diese Praxis betrifft. Denn sie hat genau all das umgesetzt, um was es in dieser Praxis geht. Ne? Also, dass sie auch diesen Mut hatte, von diesen Misshandlungen zu erzählen und ein Buch darüber zu schreiben. Und Ike Turner hat sie jahrelang, jahrzehntelang noch sozusagen bedroht. Und das sieht man auch in der einen Schlussszene des Films, wo er ihr sozusagen noch eine Pistole an den Kopf hält, kurz vor ihrem großen Auftritt bei ihrem Comeback. Und sie hat gesagt, ja, was ist denn jetzt los? Willst du mich jetzt erschießen? Mach doch. Ich werde trotzdem da jetzt raus auf die Bühne gehen und du hast in meinem Leben keinerlei Kontrolle mehr über mich. Das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und hat mir zwar akut an dem Abend oder in den Tagen dann nicht. Im Nachhinein ist es doch so, dass diese Praxis in diesen ersten Wochen mir wirklich ein ganz, ganz tiefe Muster aufgezeigt hat, so dass ich seit 1996 täglich das Lotus Sutra praktiziere. Und ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich Tina Turner aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Und immer wenn sie irgendwo aufgetreten ist, ich meine, die war so cool, die hat irgendwann in den 80ern bei David Letterman in der Late Show gesessen. Und er fragte sie dann, was sie da eigentlich macht. Ne? Er hatte gehört, dass sie Buddhismus praktiziert. Und dann hat sie sich dahingesetzt und das Lotus Sutra praktiziert. Dieses Niji, Se, Sonju, San, Mayan, Jo, Niki, Go, Shariyotse, Shobo, Chiyo, Jin, Jin, Murio. Und er war total geplättet und ne, wollte sie immer unterbrechen, weil das hat natürlich Sendezeit gekostet. Und sie hat gesagt, Moment, 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 das will ich jetzt zu Ende machen. Und hat sich da nicht abbringen lassen. Und vor allen Dingen ihr Lebenszustand, das war unfassbar, was für eine Ausstrahlung diese Frau hatte, was für eine Positivität, was für ein Leuchten. Und jetzt, 25 Jahre später, ne, nach 25 Jahren Praxis, weiß ich natürlich auch am eigenen Leben, wie sich sozusagen das Glück, das innere Glück, die Lebensfreude sich immer mehr ausbreitet, wenn man diese Praxis immer weitermacht. Und ein ganz krasser Moment war auch Anfang 2000, als ich dann endlich mal die Möglichkeit hatte, mit einigen Freunden und Buddhisten aus Hannover sie dort live im Fußballstadion zu sehen. Sie hatte mal erzählt, dass sie natürlich vor jedem Konzert chantet und das war schon irre. Also es war, vorher hat es tierisch gewittert und so bei der Vorband und so und es war aber Sommer, es war egal und alle hatten sich gefreut. Es waren glaube ich 70.000 Leute oder so da in diesem Stadion und hatten Bock. Tina Turner war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und ich weiß noch, der Vorhang war noch zu und auf den Leinwänden rechts und links von der Bühne ging die Kamera an und die ersten Takte von Proud Mary kamen, dieses und es war eine Großeinstellung der Kamera auf ihre Augen hinter der Bühne und diese Großaufnahme war, lass sie 10 Sekunden, 15 Sekunden gedauert haben. Das Publikum ist ausgerastet, weil in diesem Blick war ganz klar, die hat geleuchtet, die hatte eine Power, nur in diesen Augen, die da direkt in die Kamera geguckt haben und quasi direkt diese 70.000 Menschen angeschaut hatten, noch bevor sie überhaupt sichtbar wurde. Und in diesen Augen hast du gesehen, was die für einen Lebenszustand hatte. Was die für Bock hatte, zu feiern, mit den Leuten, die dort zu ihr gekommen sind aufs Konzert, jetzt eine Party zu machen. Und zu dem Zeitpunkt war die Frau, Mitte 50, Mitte, Ende 50, Anfang 60, Das war schon extrem beeindruckend. Und vor allen Dingen hat man gesehen in ihren Augen auch diesen Schalk. Ne? Du hast richtig gesehen, okay, Oma zeigt euch jetzt mal, was Rock'n'Roll ist. Und dann ging die Bühne auf und dann hat sie angefangen. Und ich wäre nach 2 Songs umgefallen, weil ich nicht mehr gekonnt hätte. Also was die da, jeder, der Tina Turner mal live erlebt hat oder in einer Doku erlebt hat, wo sie auftritt. Also das war schon... Das war schon überirdisch und das hatte so eine Power, wo ich natürlich heute weiß, okay, diese Kraft hat sie aus ihrer Buddha-Natur gezogen, aus ihrem Wissen um ihrer wahren Identität. Ja, also, und ja, Tina Turner ist vor ein paar Wochen weitergereist, ist gestorben, hatte viele Rückschläge, was Gesundheit betrifft. Ne? Sie hatte irgendwann... In den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren Nierenversagen. Ihr neuer Ehemann, ein Schweizer, hat ihr eine Niere gespendet. Also das, ne, auch das Karma hat sie verändert, ihr Beziehungskarma. Bis zu dem Punkt, dass sie einen Mann an ihrer Seite hatte, der so weit gegangen ist, der gesagt hat, ich gebe dir eins meiner Organe, damit du weiterleben kannst. Sie hatte mehrere Schlaganfälle und ist dann jetzt letztendlich... mit Anfang 80 gestorben. 2-3 Jahre vorher hat sie noch ein Buch veröffentlicht, wo sie, das heißt Happiness, mein buddhistischer Weg, das, was ich nur empfehlen kann, wo sie eben explizit über ihr Leben erzählt und über die buddhistische Praxis des Lotus Sutras. So, und ich bin deswegen so berührt von ihr, weil ich das Gefühl habe, sie ist jemand, der alles, im Buddhismus heißt es Gift in Medizin verwandelt, die hat alles Gift in ihrem Leben, alle Traumata, alle Misshandlungen, alle psychischen Täler überwunden und es geschafft, im Alter immer mehr zu strahlen, trotzdem sie auch Hindernisse hatte und eben schwere Krankheiten überwunden hat. Und trotzdem hat sie vor kurzem noch ein Interview gegeben, eine Dokumentation wurde über sie veröffentlicht, wo sie sagt, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Und das hat nichts mit musikalischem Erfolg zu tun. Die hat ja alles abgegriffen. Sie hat einen Bond-Titelsong gemacht, wo sie einen Oscar für bekommen hat. Sie hat Grammys bekommen. Ihr Album ist bis heute eins der, ne, Private Dancer ist bis heute eins der meistverkauften Alben ever. Sie hat in Mad Max mitgespielt, sie hat eine Filmkarriere gemacht. Das ist echt unfassbar, was diese Frau erreicht hat. Und zwar, weil sie mit ihrer ureigenen Quelle sich immer wieder verbunden hat und die Kraft der Buddha-Natur in ihrem Leben verwirklicht hat. So, und deswegen war mir das wichtig. Okay, die Folge ist jetzt auch, sehe ich gerade, ein bisschen länger geworden, aber... es war mir wichtig, einfach nochmal aus tiefstem Herzen Danke zu sagen für diese Inspiration, für mich und für viele, viele, viele Menschen, für viele Millionen Fans. Das ist schon beeindruckend. Ne? Nichiren Daishonin hat geschrieben, damals in seinen Briefen, der Gründer dieser speziellen Richtung des Chantens von Nam-myoho Renge-kyo, hat geschrieben, das Besondere an Shakyamuni Buddha lag in seinem Verhalten als Mensch. Und jede, die das passiert, weiß, wovon ich rede. Es geht darum, sich als Mensch so zu entwickeln, dass die Mitmenschen um einen herum zutiefst Respekt zeigen und Wertschätzung zeigen. Und ich finde, mit jeder Faser ihrer 80 Jahre hat sie das Lotus Sutra verwirklicht. Und das war mir wichtig, euch diese Geschichte und auch nochmal meine Verbindung zu dieser großartigen Jahrhundertkünstlerin nochmal zu erzählen. Und vielleicht nochmal mit einem neuen Auge auf Tina Turner zu gucken und vielleicht auch mal ihre Bücher zu lesen. Sie hat 2 Biografien veröffentlicht, eine eben wo es um diesen, die dann verfilmt wurde. Der Film ist übrigens ganz toll, der heißt What's Love Got to Do With It. Findet man überall, kann man sich angucken, sollte man sich angucken. Auch großartig synchronisiert in den Hauptrollen. Anke Reitzenstein hat damals Angela Bassett gesprochen. Übrigens, Anke Reitzenstein spricht mein Intro und mein Outro, was ich ziemlich geil finde, weil ich sie sehr, sehr mag und wir uns angefreundet haben in den letzten Jahren. Ja, so viel erstmal. Jetzt locker eine halbe Stunde euch hier neuen Input gegeben. Tina Turner, schaut mal rein. Und vielleicht möchtet ihr diese Praxis auch mal ausprobieren. Sprecht mich gerne an, schaut bei YouTube rein, hört meine Podcast-Folgen, wo ich explizit über das Lotus-Sutra spreche und die Grundlagen dieser Praxis. Ja, und ich freue mich, denn bald, ist nur noch ein paar Tage hin, erobere ich neue Räumlichkeiten mit Fechners Universum, einen sogenannten Kreativraum, den ich mir schenke, den ich mir gönne, um meine Streaming-Sachen, meine Podcast-Formate und alles nochmal auf ein ganz anderes Niveau zu heben und eben auch in einem wunderbaren Ambiente Coachings anzubieten. Und dann wird es auch wieder regelmäßige Chant-Abende geben, wo ihr jederzeit vorbeikommen könnt und die Praxis mit mir gemeinsam kennenlernen und ausprobieren könnt. Ich freue mich da sehr drauf. Also, ihr Hübschen, bis ganz bald mal wieder. Kommt gut durch den Tag und ich sende euch Liebe und Licht hier aus dem Schillerkiez in Neukölln. Macht's gut, euer Sven. Ciao, ciao.
Sei der Welt